Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Warum bei den Protesten gegen die Corona-Regeln neuerdings das Hare Krishna-Mantra zu hören ist und warum einige Anhänger der Krishna-Bewegung damit gar nicht einverstanden sind, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Das Hilfswerk Missio hat eine Recherche vorgelegt über sexuelle Gewalt an Ordensfrauen in Asien und Afrika. Und wir haben für Sie eine Ausstellung in Berlin besucht. Es geht um den Himmel als spirituelles und astronomisches Phänomen. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Mit dem Singen des Hare Krishna-Mantras rufen Hinduisten das Göttliche an. Krishna ist eine der populärsten Gottheiten des Hinduismus. In den 60er Jahren wurde Krishna auch im Westen bekannt. Es waren vor allem Hippies und Aussteiger, die die Krishna-Verehrung aus Indien mitbrachten. Zuletzt war das Mantra auch in Berlin bei den Protesten gegen die Corona-Regeln zu hören. Während sich die größte Krishna-Gruppe davon distanziert, ist ein Krishna-Prediger bei der Demo in Berlin sogar aufgetreten. Er sieht die Krise als Gelegenheit, viele Menschen zu erreichen. Christian Röther berichtet.
Die sogenannten Corona-Proteste vereinen seit Monaten ganz unterschiedliche Menschen und Milieus. Aber dass Ende August in Berlin am Brandenburger Tor Hare Krishna gesungen wurde, ein Mantra zu Ehren des Hindu-Gottes Krishna, das hat dann doch so manchen überrascht. Auch Peter Wilke, 19 Jahre jung und Reporter der Bild-Zeitung.
Hier tanzen die Menschen, singen Hare Krishna, Hare Krishna, das sind Hare Krishna-Jünger. Ich persönlich kenne ihn nicht. Meine Kollegen haben mir aber gerade von ihm berichtet, er soll eine berühmte Persönlichkeit sein, wohl nicht mehr aus meiner Zeit. Aber ja, sie singen hier Hare Krishna, Hare Krishna und feiern diese Demonstration heute, die sie hier abgehalten haben.
Einige spotteten danach über den Reporter, weil er Hare Krishna bzw. Hare Krishna für eine reale Person hielt. Aber in den sozialen Netzwerken meinten auch viele, Hare Krishna, dieses Mantra muss man heute nicht mehr kennen. Immerhin ist es inzwischen schon ein halbes Jahrhundert her, dass die Hare Krishna-Bewegung entstand, im Westen populär wurde und in den Fußgängerzonen sang und tanzte. Heute ist es deutlich ruhiger geworden um diese neue religiöse Bewegung. Warum also taucht das Mantra nun ausgerechnet im Kontext der Corona-Proteste wieder auf? Nachgefragt bei der bekanntesten Gruppe der Krishna-Szene, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, kurz ISKCON.
Wir würden keine Mantra-Gesänge am Rande von Demonstrationen oder in Demonstrationszügen aufführen,
sagt Kalyana Giriraj Das, Pressesprecher von ISKCON in Deutschland und Österreich. Seinen bürgerlichen Namen möchte er lieber nicht im Radio hören. Aber ihm ist wichtig, die ISKCON, also die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, war es nicht, die bei den Corona-Protesten ohne Maske und Mindestabstand Hare Krishna gesungen hat.
Wir achten in unseren Tempeln sehr auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Und vor allem, sagen wir mal, innerhalb unserer ISKCON in England, in dem größten dortigen Tempel, sind mehrere Todesfälle aufgrund Covid-19 aufgetreten. Deshalb fühlen wir uns besonders verpflichtet, das wirklich optimal in unseren Einrichtungen umzusetzen.
Die Berliner ISKCON hat auch eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der sie sich von den Corona-Protesten distanziert. Wer also hat am Brandenburger Tor das Mantra angestimmt und die Aktion organisiert? Die Recherche führt zu einem Akteur der Krishna-Szene, der sich mit vollen Ehrentiteln Mahatma Sri Prem Prayutjan Prabhu nennt. Er hat vor dem Mantrasingen eine Rede auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor gehalten. Und ein Video mit einem Auszug aus dieser Rede hat er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.
The calamity that is falling upon us now is because over the last 50 years or more, our society has become more and more materialistic. Die Katastrophe, die uns nun schlägt und nun straft, kommt deswegen, weil wir, unsere Gesellschaft, immer mehr materialistisch geworden ist.
Es tobe eine Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, verkündete Prayojan auf Englisch.
It is an epic battle between God and Satan.
Wer ist dieser Prem Prayojan? Wir fragen nach bei mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu Hinduismus und oder neuen religiösen Bewegungen forschen. Doch sie alle antworten in etwa so wie der Bildreporter.
Ich persönlich kenne ihn nicht.
Ein Grund dafür, die Krishna-Szene sei inzwischen ausgesprochen vielfältig und komplex. Es gebe nicht mehr nur die ISKCON.
Die Krishna-Szene hat sich vor allen Dingen seit den 1990er Jahren sehr stark erweitert im Westen.
Frank Neubert ist Religionswissenschaftler, Dozent an der Universität Luzern in der Schweiz und gilt als einer der besten Kenner der Krishna-Szene. Ähnliches wie in Berlin hat er zuvor auch schon in Zürich beobachtet. Bei Corona-Protesten sangen manche Hare Krishna und die Züricher ISKCON distanzierte sich. Wie aber passt das Mantra zum Corona-Protest?
Ich glaube, inhaltlich geht es denen zunächst mal tatsächlich darum, die Gelegenheit zu nutzen, die offenbar günstige Gelegenheit zu nutzen, möglichst viele Leute anzusprechen mit Krishna-Bewusstsein, mit dem Mantra, mit der Verteilung von Büchern und Schriften.
Ähnliche Aktionen von Krishna-Gruppen seien auch schon früher zu beobachten gewesen, so Neubert. Denn
das erste und wichtigste Ziel ist die Verbreitung des Namens von Krishna. Und das haben auch in der Frühzeit die Anhänger der ISKCON gemacht in den USA. Und die sind dafür zum Teil auch in die Kritik geraten, dass sie sich wirklich an allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten beteiligt haben, um Krishna-Bewusstsein mit teilweise recht aggressiven Methoden zu verbreiten.
Inzwischen distanziert sich die deutsche ISKCON nicht nur von solchen Aktionen. Frank Neubert erkennt auch weitere Anzeichen dafür, dass ISKCON sich gemäßigt hat und institutionalisiert. Das deckt sich mit dem Selbstverständnis der ISKCON, wie es deren Pressesprecher zum Ausdruck bringt.
Wir sind hier im Land Berlin auf unterschiedlichsten Ebenen quasi anerkannt im Kanon der etablierten Religionsgemeinschaften.
Es gibt aber eben auch noch andere Gruppen in der Krishna-Szene. Etwa eine Berliner Gruppe, die sich Hindu-Gemeinde e.V. nennt. Sie hat zu der Aktion am Brandenburger Tor aufgerufen. Zumindest findet sich ihr Name auf einem entsprechenden Aufruf, den der spätere Redner Prem Prayojan bei Facebook verbreitet hat. Auf eine Interviewanfrage reagierte diese Gemeinde nicht. Prem Prayojan allerdings schon. Bei Facebook schreibt er von lügenden Medien, die Fake News verbreiten würden über die Corona-Proteste. Einem Interview mit dem Deutschlandfunk per Skype willigt er aber ein. Warum hat er am Brandenburger Tor gesprochen?
We see that many people are dissatisfied and upset about various issues.
Viele Menschen seien derzeit unzufrieden und verärgert, sagt Prem Prayojan. Und seine Rolle sei es, zum Frieden zwischen den verschiedenen Gruppen beizutragen, auf der Basis einer spirituellen Perspektive.
Peace between various groups on the basis of a spiritual perspective.
Prem Prayojan gibt an, 1969 in Großbritannien geboren zu sein. Er lebe heute in Indien, sei aber viel in der Welt unterwegs. Unter anderem habe er in verschiedenen Ländern Einrichtungen gegründet, die Chaitanya-Akademien, mit denen er Krishna-Bewusstsein verbreiten wolle. Prayojan ist im interreligiösen Dialog engagiert und hat dafür in verschiedenen Ländern Auszeichnungen erhalten. Das lässt sich überprüfen. Sein Engagement bei den Corona-Protesten erklärt er so:
All the problems of life have their root in the absence of a consciousness of God.
Die Wurzel aller Probleme, es fehle das Gottesbewusstsein, meint Prayojan, also das Krishna-Bewusstsein. Dieses Bewusstsein habe er am Brandenburger Tor verbreiten wollen. Wer das aber ohne Masken und Mindestabstand tut, der verbreitet eben nicht nur Krishna-Bewusstsein, sondern möglicherweise auch ein gefährliches Virus. Oder sieht Prayochan das anders?
Well, you know, that's a debate, and there are many opinions.
Das sei eine Debatte mit unterschiedlichen Meinungen, sagt Prayochan. Er wolle sich aber gar nicht beteiligen an der Diskussion darüber, welche Maßnahmen richtig seien und welche falsch, denn er sei kein Wissenschaftler. Ihm gehe es um die spirituelle Entwicklung der Menschen. Und diese Veranstaltung sei eben eine wundervolle Gelegenheit gewesen, um viele Menschen zu erreichen.
As far as we're concerned, it was a great success.
Ein großartiger Erfolg sei das gewesen, denn er habe dort vor 2 Millionen Menschen gesprochen, schreibt Prayochan auf Facebook. Laut Behördenangaben waren bei den Berliner Corona-Protesten vom 29. August insgesamt 38.000 Menschen versammelt.
Well, I just went with the numbers that were given by the organizers themselves.
Er habe sich eben an den Zahlen der Veranstalter orientiert, so Prayochan, der auch sonst nicht spart an Ausschmückungen und Superlativen. Und dann betont er noch, wie wichtig es sei, dass die Menschheit sich befreie von der, so wörtlich, Tyrannei des empirisch-logisch-positivistischen Weltbildes.
Once we become free from the tyranny of the empirical, logical, positivist worldview.
Am Ende seiner Rede am Brandenburger Tor rief er die Menschen dazu auf, zu singen und zu tanzen.
Singing and dancing in the glorification of God. Dann kommt mit uns. Wir werden heute den heiligen Namen singen. Schließt euch uns an. By this, all the bad karma of globalism will be washed away. Dadurch wird all das schlechte Karma des Globalismus von uns weggewaschen werden.
Und so sangen und tanzten sie gegen Globalismus und Materialismus, gegen moderne Wissenschaft und Maskenpflicht. Doch genauso wie laut Umfragen nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ablehnt, so sind auch diese Krishnas nur eine Minderheit innerhalb der Krishna-Bewegung. Sie nutzen eine Pandemie, um ihre Botschaft zu verbreiten.
Krishna-Krise und Corona, was das miteinander zu tun hat, berichtete Christian Röther. Dass katholische Priester oder Ordensleute unzählige Kinder zu sexuellen Handlungen nötigten oder sie vergewaltigten, ist mittlerweile bekannt. Auch wenn viele Fälle noch immer nicht vollständig recherchiert und aufgedeckt sind, es gibt heute ein Bewusstsein und auch eine große Aufmerksamkeit für diese Straftaten. Doch nicht nur Kinder wurden in der katholischen Kirche Opfer sexueller Gewalt. Auch Ordensfrauen berichten davon. Das katholische Hilfswerk Missio in Aachen hat dazu bei kirchlichen Partnerorganisationen in Asien und Afrika nachgefragt. Die Ergebnisse fasst Theo Dirkes zusammen.
Das Ausmaß des Missbrauchs an Ordensfrauen in Afrika und Asien ist unklar. Das Thema köchelt aber schon seit Jahren. Klar ist nach der Umfrage von Missio nun, dass 69% von denen, die sich getraut haben zu antworten, sagen, ja, es ist ein wichtiges oder sehr wichtiges Thema und es muss was getan werden. Dirk Bingener ist Missio-Präsident in Aachen. Er meint, wir müssen das Leid der missbrauchten Ordensfrauen sehen und es zum Thema der Weltkirche machen.
Dass es schon ein Problem in der Breite ist, dass es keine Einzelfälle sind. Das ist das Erste, was ich sagen muss.
Wie Dienerinnen hätten Priester Ordensfrauen gehalten. Zugleich hätten sich die Opfer kaum wehren können. Wer offen über Ausbeutung, Unterdrückung und sexuelle Übergriffe zu reden versucht habe, hätte Vergeltungsmaßnahmen oder Rufschädigung zu befürchten gehabt. Außerdem habe die Kirche Priester bei einer Anzeige nicht bestraft, sondern lediglich versetzt. Im Bericht ist die Rede von einer Kultur des Schweigens. Als Hauptgrund für die Übergriffe geben die Befragten die hierarchischen Machtstrukturen in der Kirche an.
Natürlich ist das eine Fragestellung auch des Klerikalismus.
Das Hilfswerk hatte im Sommer vor einem Jahr Fragebögen an 38 Partner verschickt, die wegen ihrer Zusammenarbeit mit Ordensfrauen ausgewählt wurden. Ziel war nicht eine repräsentative Erhebung, sondern erste Einblicke zu bekommen und mehr Informationen zum Verhalten der kirchlichen Einrichtungen am Ort. 101 Fragebögen kamen zurück. Für Missio, nach eigenen Angaben, eine große Beteiligung. Das Hilfswerk Missio unterstützt zurzeit rund 950 Projekte in Afrika, Asien und Ozeanien mit zuletzt fast 50 Millionen Euro im Jahr. Geld, mit dem auch Druck gemacht werden könnte. Nun will Missio Kampagnen und Fortbildungen gegen den Missbrauch finanzieren und die Förderrichtlinien überprüfen.
Ordensfrauen in Asien und Afrika berichten von sexuellen Übergriffen durch katholische Geistliche. Zur Recherche des Hilfswerks Missio war das Theo Dirkes. Der Himmel ist ein bedeutungsvoller Raum, nicht nur für religiöse Menschen. Er ist Weite und Ferne, höhere Macht und Horizont, der Ort, an dem die Götter leben, zu erforschendes Universum und spirituelles Phänomen. Der Himmel in seiner Vielfalt ist jetzt das Thema einer Ausstellung in der Berliner Guardini-Galerie, die nach dem katholischen Theologen Romano Guardini benannt ist. Sie fördert nach eigenem Bekunden den Dialog zwischen Wissenschaft, Kunst und Glauben. Mit der Ausstellung namens Sky and Heaven, der Himmel über Berlin, feiert die Galerie ihr 20-jähriges Bestehen und zeigt Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Marie Wildermann hat sich das für uns angeschaut.
Vorgaben gab es keine für die Künstler, nur die, ihr Werk sollte irgendwie mit dem Himmel zu tun haben. Kuratorin Fritzi Kreller erklärt, was sie damit meint.
Unsere geistigen Sehnsüchte, unsere seelischen Sehnsüchte, unsere religiösen Hoffnungen, die wir tragen in diesem Himmel. Und dann haben wir die physische Erde, so wie wir auf ihr stehen, wie wir in ihr leben, wie wir sie hinterlassen, wie wir für sie verantwortlich sind.
Die rund 40 Werke, die die Berliner Guardini-Galerie am Anhalter Bahnhof in Berlin-Kreuzberg präsentiert, nähern sich dem Thema überwiegend diesseitig, mal witzig, mal ironisch, mal politisch, mal psychologisch. Auch ganz unterschiedlich in Stil und Medium. Neben Fotografie gibt es Zeichnungen, Malerei, Skulpturen, Film. Eines der spektakulärsten Werke ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Künstlers Inga Kraus von 1996. Als stünden wir ganz hinten in einem leeren Kino. Der Blick geht über viele Stuhlreihen. Und dort, wo die große Kinoleinwand sein müsste, beginnt hinter einem halb geöffneten Vorhang die Wirklichkeit, draußen. Der Blick geht auf eine Brache, eine Brandmauer und ein Nachbarhaus. Der erste Gedanke, was für eine großartige Fotomontage. Doch Kuratorin Fritzi Kreller korrigiert.
Es ist keine Montage, es ist das Foto in die Realität, das ist ja das Besondere.
Ein Kino während der Sanierungsarbeiten. Wirklichkeit ist oft erstaunlicher als jede Kunst. Und Künstler stellen häufig genau das ins Zentrum, was die meisten Menschen im Alltag übersehen. Zum Beispiel dieses rote Klettergerüst auf einem Kinderspielplatz, fotografiert von Mike Smeyer. Das einsame Gerüst aus rotem Stahl hat die Form einer Rakete.
Das sind die Klettergerüste, die es früher im Osten gab und natürlich der uralte Traum des Menschen, in den Himmel zu fliegen.
Die Rakete mag auch an Juri Gagarin erinnern, den DDR-Kosmonauten, der bekanntlich keinen Gott gefunden hat im All. Das mag man mit dem Bild verbinden oder auch nicht. Ausstellungsbesucherinnen und Besucher können eigenen Assoziationen nachhängen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil? Vieles erschließt sich ohne Erklärung nicht. Wie die Arbeit von Antonio Panetta, einem italienischen Künstler, der in Berlin lebt. Seine Arbeit sieht ein bisschen aus wie winzige, verwackelte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von kargen Felslandschaften.
Er unternimmt einen geistigen Spaziergang in Anlehnung an Dantes Weg vom Purgatorio ins Paradiso, tastet hier in der Mittelmeerlandschaft eine mythische Bucht ab, tastet die Steine ab, tastet die Formen ab, die Farben ab, den Karst des Felses und ist auf der Suche nach diesem Paradies.
Der Künstler Martin Assig hat mit Tusche auf Papier zwei kleine Bilder angefertigt. Auf beiden sind Kreise zu sehen, die nach innen kleiner werden. Auf dem linken Bild steht in der Mitte in kleinen Buchstaben das Wort Gott. Auf dem rechten sind nur die Kreise zu sehen. Die Bilder heißen ganz lakonisch Himmel mit Gott und Himmel. Im Untergeschoss der Galerieräume hängt eine lebensgroße Fotografie der schlafenden Tochter der Künstlerin Loredana Nemes. Der Titel: Alma schläft. Es ist das einzige Werk in dieser Ausstellung, das den Kontext erklärt. Nachdem ihre 8-jährige Tochter eine schlimme Erfahrung gemacht hat, konnte das Mädchen monatelang nicht mehr einschlafen. Immer wieder hat Loredana Nemes mit ihrem Kind Gespräche geführt. Zuwendung und Liebe halfen der Tochter schließlich, das Trauma zu bewältigen. Dass sie dann nach Monaten wieder zurückfindet in einen normalen Schlaf, das ist für die Mutter, die Künstlerin Loredana Nemes, so großartig, dass sie die schlafende Tochter fotografiert. Den zurückgekehrten Himmel, die Ruhe. Was für ein bewegendes Bild, was für eine bewegende Geschichte. Man kann gar nicht mehr aufhören, dem ernsten Mädchen beim Schlafen zuzusehen. Neben diesem Werk ein Bildschirm mit einer Filmanimation. Lara Farocchi, die Tochter des Autors und Filmemachers Harun Farocchi, hat den Entstehungsprozess ihrer Zeichnungen im Atelier aufgenommen. In Zeitraffer abgespielt ergeben sie einen kleinen Animationsfilm. Die Zweige und Äste der Winterbäume draußen vor dem Atelierfenster werden Teil der Zeichnungen.
Unterliegend ist diese Musik von Ignaz Bieber, das ist ein Frühbarock-Komponist, den man nicht so gut kennt. Das Hörverständnis ist nicht so gut für diese Art von Musik wie bei Bach oder so. Und es ist aus diesen Rosenkranz-Sonaten und es ist so eine meditative Versenkung.
Und dann sind da noch die politischen Bilder. Julian Röder hat einen strahlend blauen Himmel fotografiert, auf dem zwei weiße Streifen zu sehen sind. Seine Arbeit, eine Auseinandersetzung mit Verschwörungstheoretikern, erklärt er, die Kondensstreifen nicht für Flugzeugspuren halten, sondern für Überwachungsobjekte fremder Mächte. Und Matthias Hoch hat ein Foto vom leeren Flughafen Berlin-Brandenburg ausgestellt, genauer die Start- und Landebahn. Die ist mit einem riesigen roten Kreuz markiert, damit sich kein Flieger hierher verirrt. 3/4 des Bildes ist großer leerer Himmel über Brandenburg.
In diesem besonderen Fall ist der Himmel natürlich eine Projektionsfläche für Ferne, für Sehnsucht, für Reisen.
Matthias Hoch hat in den letzten Jahren fast wöchentlich auf dem Flughafengelände fotografiert. Auf die Frage, was er denkt, ob es was wird mit der Eröffnung Ende Oktober, lacht er.
Festlegen möchte man sich nicht, aber wir glauben es mal.
Um Glauben geht es auch in dieser Ausstellung. Nicht eindimensional, aber wer will, kann erahnen, dass sich hinter den Bildern etwas öffnet. Vielleicht der Himmel.
Marie Wildermann war das über die Ausstellung Sky and Heaven, der Himmel über Berlin, ab heute zu sehen in der Berliner Guardini-Galerie, noch bis zum 20. November. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Moria und die Folgen. Muss die Flüchtlingspolitik jetzt umsteuern? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.